Inforadio Podcast. Herzlich willkommen zu einer Viertelstunde Kino im Inforadio, sagt Rainer Veit. Abgedreht besucht heute das Charlie Chaplin Museum im schweizerischen Vevey, spricht mit Elias Mbarek und Marco Kreuzpaintner über ihren gemeinsamen Fall Collini, mit dem sich jetzt auch gleich Anna Wollner in den Neustarts dieser Kinowoche beschäftigt.
Um es direkt zu sagen, ja, Elias Mbarek kann auch ernst. In der Fall Collini von Marco Kreuzpaintner spielt Mbarek den jungen Anwalt Kaspar Leinen, dessen erster Fall vor dem Strafgericht eigentlich eine klare Sache ist.
Der Beschuldigte heißt Fabrizio Collini, 1934 in Montecatini bei Pisa geboren, italienischer Staatsbürger. Er wird beschuldigt, Jean-Baptiste Meyer in der Präsidentensuite des Hotels Circle mit 3 Schüssen in den Kopf getötet zu haben.
Wollen Sie zuvor mit Ihrem Mandanten sprechen, Herr Rechtsanwalt?
Natürlich.
Vom Ehrgeiz und einer gewissen naiven Neugier gepackt, will Leinen herausfinden, warum Collini den Großindustriellen Meyer erschossen hat. Jenen Mann, der für den jungen Anwalt wie ein Vater war.
Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Geschäft und ein Junge klaut Ihnen einen Apfel. Dann sind Sie sauer. Aber wenn der Junge Ihnen erklärt, dass er seit 2 Tagen nichts gegessen hat, dann sind Sie nicht mehr so sauer. Verstehen Sie? Warum haben Sie es getan?
Auch wenn Collini schweigt, findet Leinen eine Antwort und deckt einen deutschen Justizskandal auf. 1968 wurde ein Gesetz verabschiedet, mit dem Kriegsverbrecher nur wegen Totschlags und nicht wegen Mordes zur Verantwortung gezogen wurden und damit Nazi-Verbrechen verjähren konnten. Kreuzpaintner macht aus Ferdinand von Schirachs Romanvorlage einen mit Franco Nero, Heiner Lauterbach und Alexandra Maria Lara hochkarätig besetzten und packenden Justizthriller über Moral, Recht und Gerechtigkeit, der nur an einigen Stellen etwas zu dick aufträgt. Der Fall Collini. Ein Maler porträtiert einen Maler. Das trifft für Van Gogh auf der Schwelle zur Ewigkeit zu, gleich auf 2 Ebenen. 1888 reiste Van Gogh gemeinsam mit seinem Freund Paul Gauguin ins südfranzösische Arles und die beiden malten sich gegenseitig. Genau das porträtiert im Film der Regisseur und Maler Julian Schnabel und zeigt einen verletzlichen und vom Verfall gekennzeichneten Künstler.
Ich bin meine Bilder.
Was meinen Sie mit Trost und Hoffnung? Vielleicht verlangen Sie zu viel von den Menschen.
Ich möchte meine Vision mit Menschen teilen, die nicht sehen können, was ich sehe und wie ich es sehe.
Gut, aber warum?
Weil meine Vision näher an der Wirklichkeit der Welt ist. Ich kann den Menschen das Gefühl vermitteln, wie es ist, lebendig zu sein.
Die Szenen aus den letzten 2 Jahren im Leben Van Goghs sind lose miteinander verbunden. Schnabel setzt ganz bewusst Leerstellen. Es ist kein klassisches Biopic, vielmehr ein Film voller einzelner Momente und Impressionen. Gedreht mit der Handkamera und immer ganz dicht an Van Gogh dran, der furios von Willem Dafoe gespielt wird. Schnabel schafft hier eine filmische Annäherung, die wohl auch Van Gogh selbst gefallen hätte. Van Gogh an der Schwelle zur Ewigkeit. Katja Riemann spielt in Goliath 96 eine alleinerziehende Mutter, der Sohn abhanden gekommen ist. David hat sich seit Jahren in seinem Zimmer verbarrikadiert, kommt nur nachts raus, macht sich eine Tiefkühlpizza warm und verschwindet wieder. Christine ist mit der Situation überfordert. Nicht nur ihr Sohn entgleitet ihr, auch ihr Leben.
Alle fragen nach dir. Ich habe gesagt, dass du in Texas studierst. Sage ich immer, weil ich nicht weiß, was ich sonst sagen soll.
Es ist ein starker Solo-Auftritt von Riemann, denn sie spielt die meiste Zeit ins Leere, gegen eine Tür oder auf einen Monitor starrend. Als sie mit David unter einem Alias in einem Chat Verbindung aufnimmt, verliebt er sich in das alter Ego seiner Mutter. Es ist ein leiser, reduzierter und berührender Debütfilm von Markus Richard. Goliath 96.
Und mit dem Fall Collini geht es in Abgedreht auch gleich weiter, denn mit dem Schauspieler Elias Mbarek und dem Regisseur des Films Marco Kreuzpaintner hat sich Anna Wollner zum Interview getroffen.
Es ist ein kleiner Besetzungscoup. Elias Mbarek, mittlerweile einer der erfolgreichsten deutschen Schauspieler und bisher vor allem auf Komödien wie Fuck You Goethe abonniert, spielt in einer Ferdinand von Schirach Romanverfilmung einen jungen Anwalt, der mitten in seinem ersten Prozess einen deutschen Justizskandal aufdeckt. Das sogenannte Dreher-Gesetz von 1968, das Kriegsverbrecher nur wegen Totschlags und nicht wegen Mordes zur Verantwortung zieht und damit Nazi-Verbrechen verjähren ließ. Die Rollenwahl war für den 36-jährigen Mbarek keine bewusste Karriereentscheidung.
Ich entscheide echt immer aus dem Bauch heraus. Und wenn ich Drehbücher angeboten bekomme, dann entscheide ich immer danach, ob ich diesen Film selber gerne sehen würde, ob mich das Thema interessiert und gar nicht besonders aufgrund der Rolle, die mir angeboten wird, sondern es ist wirklich immer die gesamte Thematik oder das Gesamtpaket. Und das war hier gegeben und es ist vielleicht eher ein glücklicher Zufall, dass jetzt alle so sehen. Also ich habe das gar nicht so wahrgenommen, bis mir jetzt in jedem Interview irgendwie unterstellt wird, den neuen Karriereschritt gewagt zu haben, den ich bis dato gar nicht gesehen habe. Aber schön, wenn ihr das alle so seht.
Mbarek beherrscht mit seinem naiven Spiel sowohl das lustige als auch das ernste Fach. Für Regisseur Marco Kreuzpaintner ist die Besetzung ein Glücksgriff.
Also man muss ehrlich sagen, Elias war gesetzt, als ich das Angebot bereits bekam. Aber man hätte es eigentlich nicht schlauer machen können, muss ich jetzt mal sagen. Entgegen dem natürlich allen Schubladendenken, wo man natürlich die hört, kann der denn sowas, der ist doch eher für Komödie bekannt und sowas. Verdammt nochmal, das sind Schauspieler. Also Matthew McConaughey hat vor Texas Buyers Club auch den Surfer Dude gespielt, ne? Und jetzt zählt er zu den besten Schauspielern der Welt. Also es ist halt auch immer die Frage, wie entlässt man Leute aus Schubladen, wie sehr fordert man sie? Und wie sehr traut man sich auch, egal ob jemand ein Star ist oder nicht, zu sagen, so funktioniert es aber nicht.
Kreuzpaintner weiß, dass er mit Elias Mbarek in der Hauptrolle auch eine jüngere Zielgruppe ins Kino locken wird. Jene, die von sich aus vielleicht keinen Justizthriller über ein Gesetz von 1968 geguckt hätten. Auch für Mbarek hat der Film, trotz des historischen Themas, aktuell Relevanz.
Ich glaube sehr viel, weil diese Schuldfrage sich ja immer irgendwie stellt. Also wie geht man mit selbst aus Justiz um? Wann ist jemand schuldig, wenn er sich sozusagen das Recht aneignet? Oder inwieweit kann man jemanden verstehen, wenn er Selbstjustiz übt? Also das sind so Fragen, die einen immer beschäftigen können, auch immer schon beschäftigt haben. Aber dennoch ist es ja kein NS-Film oder so oder ein Film, der sich mit dieser Zeit beschäftigt, sondern mit Aspekten, die daher beruhen und mit Verbrechen, die damals begangen wurden und nicht gesühnt wurden.
Kreuzpaintner erzählt auf verschiedenen Zeitebenen, verlässt den Gerichtssaal und geht filmisch bis ans Äußerste, visualisiert ein Massaker der Waffen-SS in einem italienischen Dorf 1944 und ist sich der Provokation bewusst.
Klar, das ist natürlich sehr direkt und ich verstehe auch, wenn der eine oder andere sagt, wow, ist mir zu viel. Oder das vielleicht sogar als manipulativ empfinden. Aber ganz ehrlich gesagt, ich glaube ja, dass es sozusagen diese Faust in die Fresse, die visuelle, tatsächlich braucht an der Stelle, damit sowas nicht ein Verwaltungsvorgang bleibt, der eine Gerichtsszene ist, sondern dass diese Emotionalisierung des Themas wegen auch gerechtfertigt und erlaubt sein muss.
Kreuzpaintner wollte mit der Falcolini ein noch größeres Bewusstsein für die deutsche Nachkriegsgeschichte schaffen. Und das ist ihm mit Elias Mbarek gemeinsam gelungen.
Ab sofort im Kino die Verfilmung des internationalen Bestsellers von Ferdinand von Schirach, der Fall Collini. Am letzten Dienstag wäre Charlie Chaplin 130 Jahre alt geworden. Ihm, dem ersten Weltstar des Kinos, ist oberhalb der Schweizer Stadt Vevey ein außergewöhnliches Museum gewidmet. Für abgedreht hat Jan Breuer die Welt des Charlie Chaplin, Chaplin's World, besucht.
Hier also hat er gewohnt, der erste Weltstar des Films, eine Villa überm See, direkt an den Weinbergen, umgeben von vielen hohen Bäumen. Allerdings so ganz freiwillig kam Chaplin nicht in die Schweiz. Die USA hatten ihn ausgewiesen, offiziell, weil er zu viele Frauen hatte. Er war viermal verheiratet. Inoffiziell gefiel der Obrigkeit seine politische Einstellung nicht. Auf der Suche nach einer neuen Bleibe klopfte Charlie Chaplin höchst selbst im Dezember 1952 an die Türen der grünen Villa in Vevey. Ein guter Freund hatte ihm erzählt von diesem Haus.
Bisschen dringend war es schon, denn die Una war schwanger mit dem zweiten Bub, mit dem Eugen. Also musste er ein Haus für die vier existierenden Kinder schon finden. Und am 6. Dezember hat er das Haus angeschaut, am 20. unterschrieben für 600.000 Schweizer Frankli. Und am 2. Januar mit der Familie eingezogen.
Auch wir ziehen weiter. An den Wänden hängen viele Fotos. Chaplin lächelt auf den meisten. In seinen Filmen dagegen hat er fast nie gelächelt. Das war sein Markenzeichen. Keine Miene verziehen, das Gesicht einfrieren. Er hat das trainiert, jahrelang, jeden Tag. Aber nicht nur das, sagt Michel Perlet.
Ja, er hat jeden Tag eine seiner Yoga-Übungen gemacht. Er war sehr fit. Er hat auch einen Swimmingpool bauen lassen hier unten auf dem Land. Und jeden Tag hier sogar schwimmen, bis das Wasser 12 Grad war. Also sehr fitter Mann.
Und das gilt nicht nur für den Körper, auch für den Geist. Charlie Chaplin war mehr als Schauspieler. Er war Regisseur, ließ manche Szene bis zu 400 Mal neu drehen. Er war Schriftsteller und Komponist. Deshalb steht ein Flügel mitten im Wohnzimmer und deshalb hängt eine Geige an der Wand.
Der Charlie hat sich diese Geige, wo er 16 Jahre alt war, mit seinen eigenen kleinen Schillingen gekauft, wie man das sieht. Ganz lustig ist, dass diese Geige eigentlich für Linkshänder gemacht ist. Charlie hat rechts geschrieben, hat rechts gegessen, aber hat mit links komponiert und Geige gespielt, wie auch Cello und Klavier.
Die Tour geht weiter. Durch das Esszimmer mit dem großen Tisch, der stets für 10 gedeckt war. 8 Kinder und 2 Erwachsene haben hier gelebt. Durch das Zimmer von Madame Chaplin, wo der alte Projektor Familienfilme zeigt. Die Stufen hinauf in das Zimmer, in dem das Leben von Charlie Chaplin am 25. Dezember 1977 ein Ende fand. Ins Schlafzimmer. Im Bett ist er eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht. Vielleicht hängen auch deshalb dort jetzt Engelsflügel. Obwohl, sagt Michel Perlet, es mit diesen Flügeln etwas ganz anderes auf sich hat. Sie erinnern an diesen einen Film, den Chaplin nicht mehr drehen konnte.
Der Film heißt The Freak. Der Film wurde aber nie gedreht, er war viel zu krank. The Freak war eine Geschichte über ein junges Mädchen, das eines Morgens mit Engelflügel aufwacht.
Das Drehbuch verwahrt die Familie. Ob es jemals veröffentlicht wird, man weiß es nicht. Zum Schluss unseres Rundgangs treffen wir noch Albert Einstein in Wachs. Er steht vor einem Spiegel, der kein Bild zurückwirft. An den Wänden seine Formeln. Auch Einstein war öfter hier im Haus ein guter Freund, der von Chaplin irgendwann einmal dies gesagt bekam. Michel Perlet.
Weißt du, Albert, wenn du sprichst, hört dich jeder an, aber keiner versteht, was du sagst. Und er sagte dann, aber ich muss gar nicht sprechen, weißt du, mich versteht jeder.
Chaplin's World in Corsières-sur-Vevey in der Schweiz. Es hat sich rumgesprochen, die 8. Staffel der Kultserie GOT, Game of Thrones, ist angelaufen. Und was die Serie ihren Drehorten so touristisch gebracht hat, das erzählt uns Oliver Neuroth an einem spanischen Beispiel.
Eine graue Mauer schlängelt sich durchs Meer. Sie verbindet die kleine Insel San Juan de Gastelugatche mit der Küste. Von weitem sieht die Mauer fast so aus wie der Schwanz eines Drachens, der im Wasser liegt. Fans von Game of Thrones brauchen für diesen Vergleich nicht viel Fantasie. Denn in der Serie ist die Insel schließlich Dragonstone, der Familiensitz der Targaryens. Eine knappe Stunde dauert der Fußmarsch vom Parkplatz runter zur Küste. Es geht über die graue Mauer zur Insel und dort rund 240 Treppenstufen hinauf. Alles wirke hier deutlich kleiner als in Game of Thrones. Die großen Bauten, die in der Serie auf der Insel stehen, sind nur Computeranimationen.
Es gibt ein sehr großes Schloss auf der Insel, aber jetzt sieht man nur so eine kleine Kirche. Aber trotzdem ist es sehr schön hier.
Wer an der Glocke der kleinen Kapelle dreimal läutet, darf sich etwas wünschen. Außerdem werden böse Geister vertrieben, so eine Sage. Tatsächlich kommen im Frühjahr noch eher wenige Urlauber nach San Juan de Gastelugatche, was auch am unberechenbaren Wetter an der spanischen Atlantikküste liegt. Voller wird es im Sommer. Laut Statistiken hatte die kleine Insel vor dem Game of Thrones Hype etwa 2000 Besucher im Jahr. Nach den Dreharbeiten 2017 waren es rund 150.000. Der Küstenort Bermeo, zu dem die Insel gehört, hat sich auf die Game of Thrones Gäste eingestellt. Die Wirte im Ort witterten nach den Dreharbeiten ein Geschäft und versuchten, die Serie mit der berühmten Küche der Region zu verbinden, mit Pinchos, den baskischen Tapas, sagt Begonia Gangoiti vom Tourismusbüro.
Am 7. Juli 2017, als die 7. Staffel der Serie veröffentlicht wurde, starteten die Barbesitzer eine Game of Thrones Pinchos-Route durch den Ort. In jedem Laden gab es eine andere Pincho, die immer auf einen Charakter der Serie zugeschnitten war. Auf die Familie Stark zum Beispiel.
Aus Sicht von Stefan Rösch haben die Menschen in Bermeo alles richtig gemacht, indem sie sich Aktivitäten für die Fans von Game of Thrones überlegt haben. Rösch ist Fachmann für Tourismus rund um Serien und Filme. Der Deutsche hat mehrere Bücher zu dem Thema geschrieben und einen Doktortitel in Filmtourismus.
Es genügt nicht, eine Destination durch einen Kinofilm oder eine TV-Show zu vermarkten, sondern die Problematik liegt darin, dass wenn die Fans kommen, möchten die Fans ein Erlebnis haben, das irgendwie mit der Filmwelt zu tun hat. Und daran mangelt es eigentlich meistens. Also es geht wirklich um die Umsetzung, um Produkte, um Erlebnisse vor Ort, die man den Fans bieten kann.
Im Filmtourismus steckt viel Potenzial. Dessen sind sich Städte in Spanien bewusst. Zusätzliche Gäste können an Orte gelockt werden, die für den klassischen Strandurlauber weniger interessant sind.
Und soweit abgedreht, Film im Inforadio. Rainer Veit sagt danke fürs Zuhören, wünscht gute Filme und ein schönes Osterfest. Abgedreht wird wieder nächste Woche.
Inforadio Podcast.